Wir, das sind Sarah Diehl und Frank Mielke, möchten euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu unserem Podcast begrüßen. Der nachfolgende Podcast entstand im Rahmen des Moduls Aktuelle Diskurse zur Innovation an der Hochschule Bremen im Wintersemester 2021. Der Podcast soll zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Realutopien des studentischen Microliving anregen. Dies soll anhand einer beispielhaften Betrachtung und Analyse der Projekte Ketwohn und Variowohn erfolgen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen möchten wir dann anschließend Handlungsmöglichkeiten für die soziale Arbeit im Feld der Wohnungspolitik aufzeigen. Hierzu möchten wir zuerst einmal erklären, was denn überhaupt Wohnutopien sind oder was man überhaupt als Realutopie verstehen kann.
Da kann ich gerne mal den Anfang machen. Wir möchten euch den Begriff der Realutopie vor allem näher bringen, weil er für das studentische Wohnen so relevant erscheint. Realutopien wie die Wohnformen des Microliving können dringend benötigte und richtungsweisende Alternativen für das studentische Wohnen aufzeigen. Das bedeutet im Einzelnen, dass diese Wohnformen ein Ausdruck von Visionen oder Ideen sind, um den in dieser Gesellschaft vorherrschenden Gegebenheiten zu entfliehen. Realutopien sind somit Grundfeste oder Konturen einer alternativen sozialen Welt, von der aus nach weiteren Innovationen gesucht werden kann.
Und was bedeutet das dann in Bezug auf Wohnutopien? Könntest du vielleicht das Microliving noch mal ein bisschen näher erklären?
Ja, beim Wohnen wird oftmals an uns das Wort alternativ herangetragen. Wir hören von alternativen Wohngemeinschaften, alternativen Wohnprojekten. Diese Projekte sind auf den Aufbau einer Gemeinschaft ausgerichtet. Und diese Projekte können wahnsinnig vielfältig ausgeprägt sein. Allerdings eint sie der Grundgedanke, dass Menschen in einem bewusst gestalteten Kontext miteinander leben möchten. Solche Gemeinschaften können wir als Realutopien verstehen, weil sie eine Gegenwelt zu den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen darstellen. Sie sind das Abbild einer Suche nach einer anderen bzw. besseren Gesellschaft. Ihre Bewohner unternehmen einen bewussten Versuch, die Vorherrschaft von bisher praktizierten Regierungsformen zu überwinden und ihnen einen alternativen Raum des Bezuges zu geben. Das bedeutet, dass die Bewohner zusammenkommen und eigentlich ihre eigenen gesellschaftlichen Regeln aufstellen in diesem Kontext des Wohnens, das sie zusammen praktizieren. Das kann in einer Wohngemeinschaft stattfinden, die einer bestimmten Ausrichtung folgt. Oder es kann auch diese ganz polarisierenden Wagenburgen sein, die wirklich einen krassen kleingesellschaftlichen Gegenentwurf zu unserer Gesellschaft darstellen. Aber das geschieht alles auf Eigeninitiative der Beteiligten, die sich zusammenfinden in diesen Formen.
Das klingt ja alles sehr radikal und für mich jetzt in erster Linie auch sehr theoretisch. Gibt es da schon Umsetzungen, die das Ganze für uns greifbarer machen können?
Weniger radikal wäre das Ganze, also der Versuch einer Realutopie, wenn wir unseren Alltag bewusst gestalten und diese bewusste Gestaltung des Alltags eine Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen auszudrücken versucht. Das wäre zum Beispiel, wenn ich mich entscheiden würde, mit anderen zusammenzukommen in einer Wohngemeinschaft und uns alle der Gedanke ein, zum Beispiel bewusst auf Besitztümer im Alltag zu verzichten, nachhaltig gemeinsam zu leben. Wenn wir das tun, wird das Gestalten unseres eigenen Lebensumfeldes mit dem Ziel, so einen besonderen gelingenden Alltag herzustellen, zu einer gelebten Realutopie in dieser Wohngemeinschaft. Augenscheinlich wird dieser Versuch im sogenannten Microliving. Durch das Microliving soll auf kleinstem Raum das Maximale an Wohnraum generiert werden, mit dem Ziel, großstädtische Mieten bezahlbar zu machen. Zum anderen drückt diese Realutopie, also die Realutopie des Microlivings, auch eine Sehnsucht oder ein Bestreben ihrer Bewohner nach größtmöglicher Unabhängigkeit in einer Gesellschaft aus. Dadurch, dass wir den Wohnraum reduzieren, uns von Besitztümern befreien und das gleichzeitig auch noch in einer Gemeinschaft tun, führt dazu, dass dieses neue gewählte Zuhause Ausdruck von ganz besonderen Grundbedürfnissen, aber auch Überzeugungen und Identitäten wird. Also sprich utopischer Überzeugungen und Identitäten.
Das würde sich dann natürlich gerade für Studierende gut anbieten, denn durch die rasant steigenden Mieten heutzutage lassen sich meist nur kleine Wohnungen oder Wohnformen finanzieren.
Daran schließt das Microliving in der Form der gemeinschaftlichen Clusterwohnungen sehr gut an. Clusterwohnungen sind im Kontext dieses Microlivings eine Mischung aus Wohngemeinschaft und Kleinstwohnung. Und hier werden aus Sicht der Initiatoren zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nämlich in dieser Mischung aus Wohngemeinschaft und Kleinstwohnung sollen durch die gemeinsame Nutzung von Funktionseinrichtungen die sozialen Begegnungen der Bewohnerschaft gefördert werden.
Man könnte also sagen, dass nicht nur finanzielle Nöte ein springender Punkt sind, sondern die Studenten und Studentinnen auch die von dir angesprochenen sozialen Begegnungen im Wohnen suchen.
In der Tat, das am längsten etablierte Beispiel für eine solche Form des Microliving findet sich in Amsterdam. Amsterdam ist eine der teuersten Metropolen Europas. Das ist ein riesiger Wirtschaftsstandort, an dem es natürlich für Studenten sehr schwer ist, angemessenen Wohnraum zu erschwingbaren Mieten zu bekommen. Ketwohnen ist vor über 10 Jahren aufgebaut worden, eben mit der Intention, Studenten bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ursprünglich war Ketwohnen als temporäres, also zeitlich begrenztes Wohnexperiment geplant, aber die Initiatoren haben immer wieder betont, dass es ein riesiger Erfolg sei und dass trotz der Anwendung wirklich, sagen wir mal, billiger und wiederverwertbarer Materialien, nämlich Containern, das Projekt viel, viel länger am Markt geblieben ist als eigentlich geplant.
Das klingt ja alles sehr fortschrittlich, aber gibt es da auch einen Bezug zu Deutschland?
Das in Deutschland etablierteste Programm oder Projekt des Microliving in Clusterwohnform ist das Förderprogramm Vario Wohnung. Vario Wohnung wird vom Bundesbauministerium gefördert in Höhe von 35 Millionen Euro. Hier sollen bis 2020 rund 2600 Wohneinheiten in 20 Projekten entstehen. Das Besondere ist dabei, dass die Mietkosten für diese Einzimmer-Apartments, die eine Größe von ungefähr 14 bis 30 Quadratmeter haben sollen, monatlich 300 Euro nicht übersteigen soll. Vario-Wohnungen sind ein Modellvorhaben und haben sich selber auf die Fahne geschrieben, der Erkundung des Lebens in kleinen modularen Wohneinheiten zu dienen. Vario-Wohnungen verfolgt ähnlich wie Ketwohnen diesen Ansatz, dass man diese ganz kleinen modularen Wohneinheiten hat. Durch diese Verbindung von Wohnraum mit Gemeinschaftseinrichtung soll das Erlebnis des Studentenwohnheims, ich sag mal, kopiert werden. Aus Expertensicht ist diese Form irgendwo dazwischen angeordnet, zwischen Wohnheim und Alleinewohnen. Es ist eine Hybridwohnform. Aber gleichzeitig wird durch diesen Aspekt, dass alles räumlich begrenzt ist, dieser utopische Gedanke wieder verfolgt.
Hier stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob diese Wohnformen auch mit den Bedürfnissen oder Ausrichtungen der Studenten sich überschneiden. Denn in den von dir vorgestellten Projekten wird häufig nur Bezug zu den finanziellen Problemen der Studenten hergestellt. Ich habe das Gefühl, den Wünschen oder Bedürfnissen der Studierenden wird wenig Raum gegeben.
Welche Wohnerfahrung hast du denn gemacht, als du Student warst?
Ich hatte auch Probleme, Wohnraum zu finden. Es kam noch dazu, dass ich nicht in Bremen aufgewachsen bin. Heißt, ich hatte noch kein soziales Umfeld oder auch Netzwerk, was mir die Wohnungssuche hätte erleichtern können. Denn mein Eindruck ist, dass viele Wohnungen, besonders die niedrigklassigen, so nenne ich sie jetzt mal, über Vitamin B vermittelt werden und ich somit auch aufgrund meiner finanziellen Mittel, die ich zu der Zeit hatte, sehr eingeschränkt war. Deshalb blieb für mich dann schlussendlich nur die Möglichkeit, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen, obwohl ich, wenn ich es mir hätte aussuchen können, lieber alleine gewohnt hätte. Wie waren deine Erfahrungen, als du angefangen hast zu studieren?
Das hat sich für mich nicht ergeben. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Also ich habe tatsächlich während des Studiums weiter bei meinen Eltern gewohnt. Ich bin bei meinen Eltern wohnen geblieben, weil ich eben nicht in einer WG wohnen wollte und ich wollte auch nicht in einem Studentenwohnheim wohnen. Ich habe mir gesagt, entweder bleibe ich zu Hause oder ich ziehe halt in meine eigene Wohnung, die nur für mich ist oder mit meinem Partner zusammen. Aber das war wirklich nicht finanzierbar.
Ich denke, hier stellt sich für die Studierenden dann noch eine weitere Schwierigkeit dar, denn charakteristisch ist, dass sie im Vergleich eine recht kurze Mietdauer haben und auch häufiger mal umziehen. Hinzu kommt dann das geringe Budget, was wir eben auch schon angesprochen hatten. Mit den Voraussetzungen ist es auf dem freien Wohnungsmarkt natürlich auch nicht immer leicht, einen Vermieter zu finden, der diese Umstände auch akzeptiert. Denn wenn wir realistisch sind, dann wünscht sich der Großteil der Vermieter oder Eigentümer einen möglichst solventen Mieter, der nach Möglichkeiten auch viele weitere Jahre noch in der Wohnung lebt und es nicht viel Fluktuation gibt oder entsteht. Passend hierzu ist vielleicht auch ganz spannend, dass die Uni Bremen eine Studie zum studentischen Wohnen in Bremen und Bremerhaven erstellt hat. Hier gab es auch Auswertungen zu den Wohnformen. Inwieweit welche Wohnform von den Studenten und Studentinnen präferiert wird. Und das stieß auch ganz gut an unsere Erfahrung an, denn um jetzt auch Zahlen zu nennen, über gut 55% der Studierenden gaben hier an, in ihrer gewünschten Wohnform zu leben, was dann wiederum, und das war mir tatsächlich vorher auch nicht so bewusst, heißt, dass fast die Hälfte eine Wohnform nutzt, mit der sie nicht zufrieden ist. Die häufigste Wohnform ist das Zusammenleben in einer WG. Hier zeigt sich allerdings, dass dies auch eher Mittel zum Zweck ist und mehr als die Hälfte sich anders entscheiden würden, wenn sie die Möglichkeit hätten. Ähnlich sieht es beim Zusammenleben in Wohnheimen aus. Und am unbeliebtesten ist die von dir gewählte Wohnform, nämlich der Verbleib im Elternhaus oder bei Verwandten.
Ich fand das Wohnen im Haushalt meiner Eltern jetzt nicht so schlimm. Allerdings muss ich mir auch eingestehen, dass ich einen Aspekt des studentischen Erlebnisses nicht mitgenommen habe. Ich habe verpasst, in einer Gemeinschaft, auch wenn es eine Zweckgemeinschaft gewesen wäre, mich in Bezug auf das Wohnen neu auszuprobieren oder mich anderen Vorstellungen auszusetzen.
Die Aussage macht mir dann gerade noch einmal bewusst, dass tatsächlich die Gestaltung und die Art des Wohnraums unsere persönliche Lebenssituation und auch unsere individuellen Einstellungen widerspiegelt. Hier stellt sich dann wiederum die Frage, ob die beiden Wohnprojekte, die du angesprochen hast, auf das eben genannte abzielen. Denn wenn es eine ähnliche Art und Weise ist wie in einem Wohnheim oder auch nur eine Adaption davon, ist es fraglich, ob es dann auch von den Studenten und Studentinnen genutzt wird oder ob es, wie auch jetzt schon zu sehen ist, von vielen nur als Notlösung angenommen wird, da es durch die finanziellen Möglichkeiten keine Alternativen gibt. Ich denke, dass es sinnvoll wäre, auch die Wünsche und Bedürfnisse der Studierenden in diese Projekte und den Ausbau von neuem Wohnraum mit einfließen zu lassen. Hier denke ich, könnte die soziale Arbeit als Handlungsfeld der Wohnpolitik die Studenten und Studentinnen unterstützen.
Wird das denn gerade praktiziert? Also werden Studenten als Zielgruppe der sozialen Arbeit da wahrgenommen?
Leider gibt es da noch viel zu wenig Möglichkeiten. Ein Projekt, das sich für solche Belange einsetzt, ist das Bremer Aktionsbündnis Menschenrecht auf Wohnen. Allerdings setzen sie sich mit dem Thema Wohnungsnot der Bremer Bürgerinnen und Bürger auseinander und haben nicht den speziellen Fokus auf das studentische Wohnen gelegt. Ich denke, dass hier noch ein enormer Bedarf besteht.
Sind dir da Beispiele bekannt, wo das jetzt schon passiert? Weil ich kenne gar nichts. Und auch während meiner Studienzeit hatte ich nicht das Gefühl, dass Wohnpolitik oder die Interessen von Studenten irgendwo repräsentiert werden. Hatte ich nicht das Gefühl, dass der AStA da aktiv ist oder dass auf der Agenda der Hochschulgremien steht, die ja auch einen profunden Einfluss mithaben können auf die Belegung von Wohnheimen. Also es ist sicherlich schon ein Thema bei denen, aber mir ist da einfach nichts bekannt.
Auch hier zeigt sich wieder, dass die Interessen der Bremer Studenten und Studentinnen von den Gremien nicht ausreichend präsentiert werden. Über eine kleine Initiative wie zum Beispiel das Begrüßungsgeld Für zugezogene Studenten ist hier keinerlei Verknüpfung mit der Wohnpolitik erkennbar.
Das verdeutlicht mir, dass solche Wohnutopien wie Vario-Wohnungen und Ketwohnen bis heute keine Abhilfe bei dieser Notlage geschaffen haben. Können die das überhaupt bewerkstelligen? Die Frage stellt sich mir hier. Und vor allem das Weitere ist auch, dass ich halt hinterfrage, ob sich das überhaupt um Utopien handelt und nicht um so eine verbesserte Utopie. Weil wir haben ja gesagt, dass der utopische Gedanke aus dem Individuum heraus entsteht. Und hier ist es halt so, dass große Wohnungsbaugesellschaften im Fall von Ketwohnen oder Organe der Regierung im Fall von Vario-Wohnungen diese Projekte initiieren und eigentlich die Vision von der Utopie dem Bewohner halt überstülpen, anstatt dass wirklich aus dem herauskommt. Unsere vorgestellten Beispiele kann man als eine Art Labor betrachten. Eigentlich liegt es in der Natur von Laboren, dass sie zu Innovationen führen. Am Beispiel des Microliving wird deutlich, dass diese Wohnform nicht als unbedingt innovativ zu betrachten ist, sondern vielmehr einen resignativen Charakter hat. Statt dass Studenten völlig befreit die Möglichkeit gegeben wird, nach utopischen Vorstellungen von Nachhaltigkeit zu streben oder diese auch ganz bewusst im Alltag zu leben, muss man in der Konstellation, wie zum Beispiel Ketwohnungen und Vario-Wohnungen aufgestellt sind, eigentlich sagen, dass diese eine Resignation oder auch eine Reaktion auf den Immobilienmarkt sind.
Oder wir könnten uns auch der kritischen Frage stellen, ob nicht die Bedürfnisse oder Nöte von Studenten mit beschönigten Begriffen wie Nachhaltigkeit oder Bewusstsein umgedeutet werden, beziehungsweise den Deckmantel der Utopie einfach übergestülpt werden. Auch wenn die soziale Arbeit momentan nur einen Bruchteil im wohnungspolitischen Diskurs ausmacht, sollte zukünftig weiter daran gearbeitet werden, dass entsprechende Handlungen vollzogen werden können, um sich von den momentanen Merkmal des Nischendaseins, was sie vielleicht momentan noch hat, lösen zu können und daraufhin dann auch die Wohnfrage zu einem fundamentalen Bestandteil des stadtgesellschaftlichen Diskurses zu machen. Ich kann mir vorstellen, wenn das zukünftig gelingt, dass es dann auch zu einer besseren Gestaltung der Wohnversorgung für Studenten und Studentinnen kommen kann. Um den Podcast hiermit abzuschließen, möchten wir uns bei euch bedanken und hoffen, dass wir euch zu weiteren Denkanstößen anregen konnten.